Ja, Eltern haben verschiedene Möglichkeiten, wie sie ihre Kinder beschäftigen, wenn die Eltern mal Ruhe brauchen. Ein Vater hatte die Idee entwickelt, weil sein Sohn gern puzzelte, ihm immer dann irgendein Puzzle zu geben, dann war er beschäftigt. Weil der inzwischen so gut war, hat er den Schwierigkeitsgrad erhöht, hat einfach aus einer Zeitung die Zeitung in Stücke geschnitten, hat von der anderen Seite noch ein paar Teile dazugenommen, damit es schwieriger wird. Und dann hat er dem Jungen gesagt, wenn du das fertig hast, gebe ich dir einen Euro, weil er dachte, jetzt hat er eine Stunde Pause. Nach kurzem war der Junge fertig. Was hat er gemacht? Was der Vater nicht bedacht hat, auf der Rückseite von der Zeitung war eine Ikone, ein Bild von Jesus, weil gerade Osterzeit war. Und der Junge hat einfach die Rückseite gepuzzelt. Er hat das Bild zusammengefügt. Und alles, was nicht ins Bild passte, war logischerweise dann von der anderen Seite der Zeitung, hat das zusammengeklebt und nach kurzer Zeit war er fertig. Der Vater war verblüfft, aber man hat gesehen, der Filius, der hatte die richtige Lösung. Was will ich mit der Geschichte deutlich machen? Da steckt unwahrscheinlich drin, viel drin. Das ist nämlich im Prinzip, kurz gefasst, das Geheimnis der Nachfolge. Na, wenn man das Bild von Jesus klar vor Augen hat, richtig im Blick hat, dann kommen alle Teile an den richtigen Platz und dann zeigt sich auch relativ schnell, was nicht dazugehört. Und das hat der Junge sozusagen intuitiv gemacht. Und das ist das, was wir Christen, was uns mitgegeben ist, uns an Christus zu orientieren. Denn wenn wir heute den Kolosserbrief anfangen, das ist der Kern des Kolosserbriefes. Es geht eigentlich, man könnte sagen, Jesus ist immer Thema, ne, aber im Kolosserbrief geht es wirklich darum, in Jesus zu sein, in Jesus zu bleiben, von ihm zu lernen. Und das ist Paulus so wichtig mit dem Kolosserbrief, weil es inzwischen in der Gemeinde Leute gab, die anfingen, nicht mehr nur von Jesus zu reden, sondern dann wurde jüdisch-gesetzliche Frömmigkeit erwartet. Man muss Feiertage halten, bestimmte Regeln halten, Gesetze halten. Dann wurde über Mystik spekuliert, über Philosophie, die wichtig sei. Und Jesus, der hatte so ein bisschen die Gefahr, so hat Paulus das gesehen, dass Jesus ein bisschen nach hinten rückt. Aber Paulus weiß eben, dass Glaube Wurzeln braucht. Und darum spricht er von dem, was für Gemeinde wirklich wichtig ist. Die Wurzeln deines und meines Glaubens, die liegen nicht in meinen Überzeugungen. Die liegen auch nicht in der Meinung anderer Menschen. Die liegen nicht in guten Theologen, so wichtig die vielleicht sein mögen, sondern die liegen allein in Jesus. Das ist unsere Wurzel. In Christus, das ist das, was zählt. Der Kernvers im Kolosserbrief, der wird später erst kommen, aber ich finde, das ist der hier, Kolosser 3, Vers 11. Da fasst Paulus den Kolosserbrief eigentlich so zusammen, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Das ist Neues Leben Übersetzung, glaube ich, die das so formulieren, aber dieses alles in allem steht auch bei Luther und Elberfelder. Das Entscheidende ist Christus, das Einzige, was zählt. Und daran sollen die Kolosser verwurzelt sein. Und aus dieser Verwurzelung erwächst dann alles andere. Wenn das Bild von Jesus klar ist, ich habe es ja gesagt, wird auch klar, was nicht so wichtig ist, was falsch ist. Jesus ist das Fundament der Nachfolge. Und wir lesen einmal den Text heute, mit dem beginnt es ja in Kolosser 1, 1 bis 14. Ich lese das einmal vor. Ihr könnt hier mitlesen. Da schreibt Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen und der Bruder Timotheus, an die Brüder und Schwestern in Christus, in Kolosse, die zu den Heiligen gehören, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten allezeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Von ihr habt ihr zuvor schon gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist. der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also diese Stadt Kolosse liegt irgendwo in der Nähe von Ephesus in Kleinasien, 200 Kilometer von Ephesus, landeinwärts entfernt, wurde relativ schnell danach auch wahrscheinlich bei einem Erdbeben zerstört, wie manche Städte dort. In dieser Stadt war es wie damals üblich ein religiöser Mischmasch, es war alles möglich, solange der Kaiser eben angebetet wurde, war vieles erlaubt. Die Stadt war für ihre Farbstoffe bekannt. Es gab eine Woll- und Webstoffindustrie. Die Stadt war zwar wahrscheinlich nicht sehr groß, aber trotzdem relativ wohlhabend, eben durch diese Industrie, die es da gab. Und wir erfahren im Text so nebenbei von einem Mann namens Epaphras, der die Gemeinde gegründet hat. Also nicht Paulus hat immer alle Gemeinden gegründet, sondern Paulus war oft in den großen Städten und hat dann Mitarbeiter in andere Städte gesandt. Und der Epaphras ist vermutlich durch Paulus zum Glauben gekommen und er bezeichnet diesen Epaphras als Mitknecht, als Mitarbeiter und der ist der Gründer der Gemeinde in Kolosse. Und der Brief ist entstanden, weil dieser Epaphras Paulus in Rom im Gefängnis besucht hat. Der hat sich auf den langen Weg gemacht, hat Paulus im Gefängnis gedient, das war nicht so ein Gefängnis wie heute, sondern Paulus als römischer Bürger, der war in einem Privathaus eingesperrt, der hatte aber noch viele Freiheiten. Der Epaphras hat ihn versorgt, hat mit ihm gesprochen und hat ihm eben auch berichtet von der Gemeinde in Kolosse, von dem guten Anfang, aber auch von dem, was jetzt aufkommt, nämlich dass manche Leute versuchen, die Gemeinde auf einen schlechten Weg zu bringen. Wir erfahren, der Brief ist geschrieben von Paulus, also eigentlich hat Paulus ihn mehr diktiert und Timotheus hat ihn aufgeschrieben, aber das war ein Werk sozusagen von beiden, da stecken die Gedanken von Paulus drin, Timotheus ist der Zeuge, dass alles richtig ist. Und Paulus bezeichnet sich, das ist vielleicht noch wichtig, am Anfang des Briefes als Apostel, wir kennen den Begriff, das heißt Gesandter. Und wenn Paulus diesen Brief schreibt, erhebt er eine gewisse Autorität, die Jesus eben seinen Aposteln verliehen hat. Jesus hat mal in Lukas 16 gesagt, das habe ich nicht aufgeschrieben, wer euch hört, der hört mich. Also wenn Paulus an die Gemeinde schreibt, schreibt er jetzt mit einer gewissen Autorität. So, und jetzt schauen wir uns die drei Gedanken an, die diesen Brief, ersten Abschnitt sozusagen auszeichnet in Christus. Gegründet muss das heißen, da habe ich schon den ersten Punkt falsch geschrieben, das ist die Überschrift, das muss gegründet heißen. Naja, im Kopf verbessern, in Christus gegründet. Wir lesen nochmal Vers 2, wenn du einmal weiterklickst, das sollte dann hoffentlich stimmen. An die Brüder und Schwestern in Christus, in Kolosse, ja, die zu den Heiligen gehören, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Also da steht zweimal in, im Griechischen steht zweimal in. Die lebten in Kolosse, das ist ihr irdischer Wohnort, den kann man wechseln, die hätten auch umziehen können. Und sie sind in Christus. Das ist ein Ort in Anführungszeichen, der ihr eigentliches Wesen ausmacht. Sie gehören zu Jesus, sie sind verbunden mit Jesus. Das zeichnet die Menschen aus. Die zweitwichtigste Sache in dieser Botschaft vom Kolosserbrief, das erste war, Christus ist alles, alles in allem. Und das zweite ist, ihr seid in Christus. Das zweitwichtigste, was wir wissen müssen. Du und ich, wenn wir Christen sind, sind wir in Christus, wir gehören zu Christus. Paulus schreibt im Korintherbrief, dass mit diesen Worten, wir kennen den Vers, Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wer in Christus ist, ist ein neuer Mensch, wesenhaft, lebt jetzt Gott mit ihm, verändert sein Leben, etwas Neues ist geworden, ein Vorrecht, was Besonderes. Deine Identität ist nicht, was du von dir denkst. Deine Identität als Christ ist nicht, was du leistest, was andere über dich denken oder was die Gesellschaft sagt. Die Identität von Christen liegt in diesem Wort, wir sind in Christus. Wir gehören zu ihm, das ist das, was unser Wesen ausmacht. Dietrich Bonhoeffer, der schreibt das mal in einem schönen Gedicht, als er im Gefängnis war, irgendwann kurz vor seiner Hinrichtung. Dieses Hin- und Hergerissensein, wer bin ich? Ich habe euch das mitgebracht. Er hat das so beschrieben, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Und dann fragt er, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht, vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Und jetzt kommt seine Antwort. Wer ich auch bin, du kennst mich, denn dein bin ich, oh Gott. Ich fand das so schön beschrieben, dieser Zwiespalt im Menschen. Und darum ist mir das so wichtig zu sagen, das bist du, wenn du an Jesus glaubst, in Christus, sein Kind, du gehörst zu ihm, das kann dir niemand nehmen. Und das sagt Paulus der Gemeinde als allererstes. Er hat Sorgen und Fragen, er hat ja gehört mit der Irrlehre, dass das kommt oder dass es um sich greift. Aber bevor er darauf zu sprechen kommt, betont er, wer sie sind und sagt, ihr seid Heilige in Christus, Kinder Gottes. Und deshalb wünscht er ihnen wirklich von ganzem Herzen Gnade und Frieden. Er sagt, das braucht ihr, Gnade Gottes, Frieden wie jeder Mensch. Und das gibt er ihnen freimütig mit. Ich möchte das mitgeben, weil ich glaube, das ist so mit ein Kern, ich habe gesagt, mit das Zweitwichtigste, das zu verstehen, wer wir sind in Christus. Verwurzelt in Christus. Viele meinen ja, Christen, die müssen immer, die sollen, die dürfen nicht. Und wenn man so Christ beschreibt, wird es falsch. Denn vor allem Anspruch kommt immer erst dieser Zuspruch Gottes. Bevor Gott irgendwie sagt, du sollst heilig sein, hat er den Menschen schon zugesprochen, du bist mein Kind und aus dieser Beziehung sollst du leben. Alles, was du und ich sollen oder müssen, das haben wir schon in Jesus. Denn das wird der Lernvers sein. Wir wollen ja Lernverse machen oder uns vornehmen, Kolosser 1, Vers 14. Darum habe ich den nur mitgebracht, in ihm. Ich habe es groß geschrieben, damit man es, und dick gedruckt, damit man es nicht übersehen kann. In ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Paulus spricht nämlich, wenn du in Christus bist, in diesem Text nennt er 5 Dinge, mit denen die Kolosser reich beschenkt sind. Er sagt, ihr habt Anteil an seinem Erbe. Du bist Miterbe Christi, der macht dich zu deinem Kind. Du bist nicht nur Pflegekind, du bist adoptiert in Gottes Familie. Er sagt, er hat uns aus dem Reich der Finsternis herausgeholt. Da, wo manche Menschen sagen, wie soll ich hier rauskommen? Sagt Paulus, er hat euch rausgeholt und das Dritte, nicht nur rausgeholt, sondern in das Reich des Lichts, in das Reich seines Sohnes versetzt, ins Licht gebracht, so dass Leben möglich ist. Und als Viertes sagt er, er hat uns errettet durch sein Sterben und sein Blut, hat er uns aus der Verdammnis sozusagen herausgeholt und ein Leben mit Zukunft geschenkt. Und das Fünfte, was er sagt, er hat uns all unsere Sünde vergeben. Du kannst, wenn du mit deiner Schuld umgehen willst, du kannst versuchen, sie zu begraben und an den Teppich zu kehren. Ihr könnt das zu Hause probieren, das Versunkene funktioniert eine Zeit lang, irgendwann wird der Berg zu groß unterm Teppich. Man kann das nicht auf Dauer verbergen, das verfolgt einen. Du kannst die bekanntesten Wissenschaftler fragen, was sie sagen, wie du mit deiner Sünde umgehen kannst, und sie werden dir keine befriedigende Antwort geben. Du kannst die Künstler der Welt fragen, wie du mit der Sünde umgehen kannst, und die Künstler werden dir sagen, du kannst sie nicht wegmalen, du kannst sie nicht wegdichten, du kannst sie nicht wegmusizieren. All das klappt nicht. Du kannst verschiedene andere probieren, Sachen probieren, es wird nicht klappen. Du fragst vergeblich. Das Einzige, was den Kolossern geholfen hat, was dir und mir hilft, dass Jesus sagt, wer in mir ist, der bekommt die Vergebung der Sünden. Dem nehme ich die Last ab. Darum kann Paulus später in Römer 8 schreiben, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ein wunderbares Geschenk. Wir haben in Christus, in ihm. In einem Kirchenlied lesen wir das so, was wir in Jesus alles haben. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Wir haben Wehr und Waffen in jedem Kampf und Streit. Wir haben eine Wolke von Gottes Herrlichkeit. Wir haben eine Zuflucht in jeder Angst und Not. Wir haben einen Reichtum, der nie zu schwinden droht. Wir haben eine Gnade, die alle Morgen neu. Wir haben ein Erbarmen, das mächtig ist und treu. Wir haben hier die Fülle, seitdem der Heiland kam. Wir haben dort ein Erbe, so reich und wundersam. Wir haben Glück, das leuchtend und unbeschreiblich ist. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesu Christ. Die Einheit in Christus ist mit die zentrale Wahrheit, wenn es um Nachfolge geht. Wenn wir in Christus sind, kann Nachfolge gelingen. Wenn wir nicht in Christus sind, können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Es wird nichts geschehen. Der zweite Gedanke, der stimmt jetzt, in Christus lebend. In Christus lebend. Paulus schreibt in Kolosser 1, nochmal, ich lese nochmal, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus, von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Bevor Paulus also irgendwas jetzt ermahnt, dankt er erst mal, weil sie in ihrem Glauben leben. Weil er das bei ihnen feststellt, der Glaube ist lebendig, sie leben ihren Glauben. Das zeichnet die Gemeinde aus. Er hat es von Epaphras gehört und Epaphras hat das mit Freude auch erzählt. Und wenn ihr an den dicken Worten, an den fettgeschriebenen Worten seht, da steht dann, habe ich hier auch nicht fettgeschrieben, meine Güte, was habe ich dann gemacht? Er redet von der Liebe, das hätte dick geschrieben sein müssen, der Hoffnung und dem Glauben. Glaube, Hoffnung, Lieben, das kommt uns bekannt vor, diese Trias, diese drei Formulierungen, die ein Christenleben auszeichnen sollen. Und das findet in der Gemeinde, sie leben einen echten Glauben. Ihr Glaube zeigt sich, wie sie miteinander umgehen, wie sie an Jesus festhalten, wie sie bereit sind, füreinander zu beten und einzutreten. All das erfährt Paulus vom Epaphras. Ihre Liebe zeigt sich im Umgang miteinander. Wie Christen miteinander umgehen, dass sie herzliche Gemeinschaft haben. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal so erlebt, wenn man als Christ irgendwo hinkommt zu einer christlichen Freizeit, wo man die Leute noch nicht kennt, weil es eine andere Gruppe veranstaltet. Du hast oft ziemlich schnell Gemeinschaft, weil man den gleichen Herrn hat. Ich finde das immer ganz erstaunlich, wie schnell man mit Leuten dann eins ist, weil man weiß, wir haben den gleichen Herrn. Das finde ich immer toll. Und das ermöglicht diese Liebe zu Christus, die ermöglicht auch die Liebe zu den Geschwistern, die findet Paulus dort. Und er spricht von ihrer Hoffnung, der tragende Grund ihres Glaubens. Wenn Paulus von der Hoffnung spricht, spricht er nicht von unserer subjektiven Hoffnung. Nicht meine Hoffnung, dass ich hoffen kann, ist der Grund meines Glaubens, sondern was ich hoffe, nämlich auf die Hoffnung, die im Himmel für uns vorbereitet ist, dass ich eines Tages bei Jesus sein werde. Das ist die Hoffnung, die mir jetzt im Leben schon Kraft gibt, anders zu leben, weil ich weiß, meine Hoffnung ist im Himmel. Im Himmel soll deutlich machen, wenn die im Himmel ist, dann kann die dir keiner wegnehmen. Kein Einbrecher kann in den Himmel und dir das stehlen, was Jesus dir zugesprochen hat. Da ist es sicherer als im sichersten Tresor der Welt. Darum können Christen von Heilsgewissheit sprechen, weil wir wissen, unser Heil ist sicher in Christus und erwartet uns in Jesus. Paulus weiß, die Hoffnung der Christen zeigt sich zwar schon jetzt hier im Leben, aber wir haben sie auch in der Zukunft. Die großen Dinge kommen ja erst noch. Das Ende des Teufels, des Todes, wo Jesus zeigen wird, wer der wahre Herrscher ist, steht noch aus. Das große Weltgericht steht noch aus, wo Menschen vor Gott erscheinen müssen und dann eben entscheidend ist, ob sie Jesus kennen oder nicht. Der neue Himmel und die neue Erde, sie sind noch nicht da, aber wir leben drauf zu. All das steht noch aus. Das Sehen kommt noch. Darum hört man bei Beerdigung, ich sage es auch eigentlich immer, er ist vom Glauben zum Schauen gekommen, vom Glauben zum Sehen. Das ist das, was wir noch nicht sehen, aber woran wir uns festhalten und hoffen. Und die Hoffnung verändert alles. Menschen, die glauben, dass es eine Ewigkeit gibt, leben anders. Wir alle kennen das Lied von Mia Friesen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Da schreibt sie, du hast sie mir ins Herz gelegt, auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Und dann sagt sie in Strophe 4 von dem Lied, mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt, das Ziel vor Augen Tag für Tag, bis ich den Lauf vollendet habe. Das ist das, was warum Christen manchmal anders leben können, weil sie wissen, das Beste kommt noch. Und darauf kann ich manchmal hier Dinge machen, wo andere sagen, warum tust du das? Warum setzt du dich nicht durch? Oder so, das ist möglich, weil wir diese Hoffnung haben. Das Sehen kommt später. Für uns Christen ist das Hören das, was wir jetzt tun sollen. Das Hören ist das die Zeit, in der wir jetzt leben. Denn der Glaube kommt aus dem Hören der Predigt, aus dem Hören des Wortes Gottes. Darum sollen wir Hörende sein und Täter des Wortes. Paulus spricht in diesem Text vom Evangelium als Wort der Wahrheit. Und Paulus beschreibt das auch extra so als Abgrenzung zur Irrlehre. Er sagt, das Wort der Wahrheit, die Bibel, ist wirklich Gottes Wort. Und die Irrlehre bezeichnet er später als wertlos und trügerisch, schreibt er später im Kolosserbrief. Aber das Evangelium ist etwas, was Menschen trägt und hält. Und darum ist Paulus froh, dass die Gemeinde am Wort Gottes festhält, das Evangelium verbreitet. Und das ist eine der weiteren Kernwahrheiten, wenn es um Nachfolge geht. Nachfolge gelingt nur, wenn wir uns an Gottes Wort orientieren. Wenn wir nicht Ratschläge, wer weiß woher, holen, sondern zuerst von Gott. Albert Mohler Jr. hat geschrieben, dem pflichte ich bei, von habe ich es zitiert, ohne die Bibel als höchste und letzte Autorität der Kirche befinden wir uns in einer lähmenden, erkenntnistheoretischen Krise. Ehrlich gesagt, wenn die Bibel nicht das Wort Gottes mit voller Autorität, Verlässlichkeit ist, wissen wir nicht, was Christentum ist, noch wie wir als Nachfolger Christi leben sollen. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, gerade die Reihe mit Kolosserbrief zu nutzen, im Wort Gottes heimisch zu bleiben oder vielleicht noch mehr zu werden. Und Paulus sagt, dieses Evangelium bringt reiche Frucht im Römischen Reich, wo es verkündet wurde, wie auch in Kolosse erfährt er, dass Menschen verändert werden, zum Glauben kommen. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir dafür beten, dass wir das erleben, dass Menschen durch uns auch Jesus kennenlernen, dass wir Da, wo wir sind, auf der Arbeit, im Studium, im Ruhestand, im Urlaub, gute Zeugen Jesu sein können, dass wir dafür beten, dass Gott uns gebraucht. Vielleicht, dass wir auch mal schwärmen können von dem, was wir in Jesus haben. Wir haben es ja gehört, in ihm haben wir, und ich habe es euch erzählt, eigentlich alles. Dass wir anderen erzählen können, wie reich beschenkt wir sind. Es wäre schön, wenn wir so wären, wie ein kleiner Junge das erlebt hatte, Robert Louis Stevenson. Als er jung war, hat er aus dem Fenster geguckt, hat gesehen, wie damals ein Mann mit so einem langen Stock die Gaslampen angezündet hat. Und er hat es nicht verstanden. Die Gouvernante hat ihn gefragt, was er da macht. Er hat gesagt, ich gucke nur, wie der Mann Licht in Löcher macht. Der bringt einfach Licht in die Dunkelheit. Und das hat ihn so fasziniert, dass der Licht in die Dunkelheit macht. Und da war er ganz fasziniert von. Und das wünsche ich mir, dass wir, wenn wir Licht der Erde, Licht der Welt sind, dass wir das auch erleben, dass wir wirklich Licht, Löcher des Lichtes in die Dunkelheit machen können und Menschen das an uns erleben. Das wünsche ich uns, dass wir das so hinbekommen. Und ich möchte diesen zweiten Punkt einfach abschließen, weil mir das nochmal so wichtig war. Paulus, bevor er jetzt im dritten Punkt bittet, was sie noch mehr brauchen oder was anders werden soll, dass wir auch mal dankbar sind für unsere Gemeinde. Man kann über vieles meckern, über den Pastor oder andere Dinge. Es gibt sicher vieles, was in unserer Gemeinde nicht in Ordnung ist. Aber nehmt das einfach mal mit, dankbar zu sein, dass wir bemüht sind, Glauben zu leben, dass wir Licht sein wollen und vielleicht wie Paulus auch mal Danke zu sagen im Gebet und nicht nur mal das zu sehen, was vielleicht auch nicht gut ist. Der dritte und letzte Gedanke, in Christus wachsend. Paulus betet jetzt auch für die Gemeinde. Und was betet ein Apostel für eine Gemeinde in Kolosse? Interessanterweise betet er nicht, dass jetzt alle Not an ihn vorbeigehen möge, dass Gott sie bewahrt vor Drangsal oder Verfolgung. Das betet er nicht. Denn Paulus weiß, manchmal geschieht gerade durch das, was uns schwerfällt, Wachstum und Veränderung. Und darum kommt ihm das gar nicht im Sinn, dafür zu beten. Paulus, er betet was ganz anderes. Er betet darum, dass sie im Prinzip in der Nachfolge wachsen, dass ihr Glaube wächst, dass sie weiterkommen. Er ermutigt sie zur Nachfolge. Dass, wenn wir über Jüngerschaft sprechen, Jüngerschaft heißt ja, Schüler Jesu zu sein. Michael Herbst spricht von, wenn er über Nachfolge spricht, sagt er, da geht es um lebendiges, mündiges Christsein. Das möchte er, dass Paulus die Christen lebendig und mündig sind. Walter Huber hat, wenn er über Nachfolge spricht, spricht er über konsequentes Christsein. Paulus möchte, dass die Christen konsequent sind, aus ihrem Glauben auch leben. Schon Martin Luther, das wissen viele nicht, hatte eigentlich im Blick eine dritte Form des Gottesdienstes, in dem Menschen im Glauben mehr miteinander wachsen, indem man über die Bibel redet, so wie Hauskreise, so ähnlich, kleine Hauskirchen hatte Martin Luther im Sinn. Aber Martin Luther hatte dann dazu geschrieben, das habe ich euch mitgebracht, weil ich es so schön finde, aber ich kann und mag solche Gemeinde oder Versammlung noch nicht ordnen oder anrichten, denn ich habe noch nicht die Menschen und Personen dazu. Ebenso sehe ich auch nicht viele, die sich dazu drängen. Jetzt kommt die typische deutsche Formulierung. Denn die Deutschen sind ein wildes, rohes, tobendes Volk, mit dem nicht leicht etwas anzufangen ist. Es treibe sie denn die höchste Not. Ich weiß nicht, ob wir uns groß geändert haben, aber wisst ihr, wir müssen nicht wie Martin Luther verzagen und sagen, ich lasse das bleiben. Vielleicht war das damals wirklich nicht möglich. Ich möchte euch Mut machen, wie das, was Paulus jetzt tut. Er bittet nämlich wirklich um Wachstum im Glauben für die Gemeinde. Warum? Weil Gott weiß, Gott hat eigentlich die Fülle für die Gemeinde. Und er bittet für diese Fülle. Er möchte nicht, dass Gemeinde immer so mit wenigen zufrieden ist und da vor sich dahin vegetiert. Er möchte, dass Gemeinde wächst, lebendig ist. Und darum sagt er, er bittet um erfüllt werden mit Erkenntnis. Er spricht von jeder Weisheit, wünscht er die Gemeinde. Jede Einsicht wünscht er die Gemeinde. Alles Wohlgefallen, jedes gute Werk. Da sieht man, wie umfassend Paulus bittet, dass sie nicht mit wenigem zufrieden sind. Sie sollen nicht rudimentär dahin kümmern, hat es jemand gesagt. Die sollen das, was ihre Wirklichkeit in Christus ist, sollen sie auch leben. Also Christen sollen nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir arme kleine Gemeinde, wir erreichen nichts, wir können nichts. Das mag vielleicht mal so sein, aber unser Herr ist doch der gleiche geblieben. Der kann immer noch, auch wenn wir es nicht können. Und Paulus sagt der Gemeinde eigentlich weiter, nicht stehen bleiben, nicht zufrieden bleiben. Wir kennen diesen Spruch, Stagnation ist Rückschritt. Und so ist es im Christsein oft ähnlich. Wer mit dem zufrieden ist, was er hat, der kommt manchmal auch nicht mehr weiter, manchmal geht es auch eher in die andere Richtung. Paulus spricht also von Erkenntnis seines Willens. Wenn Paulus von Erkenntnis spricht, meint er nicht zuerst, dass man jetzt mehr Wissen in den Kopf kriegen soll. Es geht nicht um Anhäufung von mehr theologischen, dogmatischen Themen, sondern wenn Paulus um Erkenntnis spricht, geht es immer darum, dass das später auch meinen Wandel betrifft. Ja, das Wissen soll was mit mir machen. Es soll mein Leben verändern. Und darum bittet er um vier Dinge, und das sind auch Dinge, für die wir für uns beten können. Er bittet um Frucht in jedem guten Werk. Mancher evangelischer Christ fängt an der Stelle an zu schlucken, weil hier das Wort Werk steht. Aber das ist nicht so gemeint, wie manche das verstehen, sondern es ist nicht Gesetzeswerke, sondern aus meinem Glauben sollen die Liebe, die ich habe, zu anderen Menschen fließen. Es sind Werke der Gnade, die aus meinem Leben sozusagen unweigerlich eine Folge sind. Und das Tolle ist, dass Paulus schreibt, wenn wir diese Werke tun sollen, dann müssen wir gar nicht die in eigener Kraft tun, sondern in Epheser 2 schreibt er einmal, denn wir sind Gottes Schöpfung, er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen. Und jetzt kommt der Hammer, damit wir die guten Werke, Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Selbst was wir tun können, hat Gott schon festgelegt, in dem, was er dir mitgegeben hat, an Fähigkeiten, an Gaben. Und das sollen wir umsetzen. Wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Das ist für Gemeinde wichtig. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Professionalität oder wir brauchen nicht mehr Marketing oder andere Dinge. Das mag gar nicht schlecht sein. Aber was eben wichtig ist, was wir wirklich brauchen, ist Weisheit von Gott. Zu fragen, was möchtest du Gott für die Gemeinde, was ist dran, das ist wichtig. Wehe, wenn menschliche Erkenntnis das Ruder in einer Kirche übernimmt. Ihr könnt schauen, manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln, was am Ende dabei rauskommt, wenn nicht mehr Christus gefragt wird, sondern Menschen entscheiden, was zu tun ist. Paulus, ein drittes, sagt, ihr sollt mit aller Kraft gestärkt werden. Paulus ist wichtig, dass wir nicht stark in uns selbst sind, sondern in der Kraft seiner Stärke. Wir brauchen Gottes Stärke und darum muss man bitten. Du in deinem Alltag, wenn du mit Situationen konfrontiert bist, wird deine eigene Stärke manchmal nicht reichen, du brauchst Kraft von Gott. Und Paulus sagt, das zeigt sich dann auch in Geduld und Langmut, dass man mit Dingen umgehen kann, aushalten kann, unter Dingen bleiben kann, um Christi willen, weil man die Kraft von Gott dafür bekommen hat. Und als letztes nennt er, dem Herrn würdig leben, nicht als Pflicht, um in den Himmel zu kommen, sondern weil Jesus mein Herr ist, dass ich bemüht bin, ihm Ehre zu machen, wie ich lebe, dass ich mir Gedanken mache, was ich tue oder nicht tue. Und dafür brauche ich den Heiligen Geist, wie für alle anderen Dinge auch. Und ich möchte das so mitgeben, in Christus zu wachsen. Das ist für Paulus so wichtig, dass er das in seinem Gebet so dringend formuliert. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für dich. Bete darum, dass du wachsen willst, wachsen kannst, dass Gottes Geist dich leitet und lenkt und öffne dich seinem Wirken. Ich komme zum Schluss. Ich habe am Anfang angefangen mit diesem Puzzle, dass Jesus, das Bild, und möchte es einfach nochmal betonen, ich weiß nicht, ob dein Bild von Christus klarer geworden ist. Wenn nicht, kann der Kolosserbrief dazu helfen, dass das geschieht. Und dann nochmal, das brauchen wir, ein klares Bild von Christus, ist alles in allem, hieß es am Anfang. Und das Zweite, ich wollte dich fragen oder dir das so mitgeben, diese Frage, ist Christus deine Identität? Was macht dich aus? Und wenn du heute mitnimmst, ja, Jesus ist meine Identität, dann hast du einen unwahrscheinlich wichtigen Schritt gemacht und vieles verstanden. Christus ist unsere Identität. Wir haben davon gesprochen, Christus soll jetzt schon in unserem Glauben sozusagen im Leben vorkommen, in Glauben, Hoffen und Liebe. Du kannst dich einfach mal selber fragen und prüfen, ist das bei mir so, wo brauche ich Veränderungen? Kann jemand mit mir beten, dass das anders wird? Und das Letzte, was Paulus gesagt hat, wir sollen nicht stehen bleiben und zufrieden sein mit dem, was ist, sondern wir sollen uns ausstrecken, Christus ähnlicher zu werden, im Glauben zu wachsen. Es gibt dazu ein paar Angebote. Es gibt heute eine Neuerung. Direkt nach dem Gottesdienst, das wird jetzt hart für die Kaffee- und Teetrinker. Ohne Kaffee und Tee gehen wir nach da hinten, für die, die wollen, in den BOD-Raum, und man kann eine Predigt nach Gespräch machen. Ich habe geschrieben, es soll nicht um Lob oder Kritik gehen, sondern eher, was habe ich mitgenommen, ist mir was wichtig geworden, dass uns da austauschen. Freiwilliges Angebot gleich da hinten für die, die möchten. Alle anderen können natürlich Kaffee und Tee trinken. Wenn ihr Glück habt, sind wir so früh fertig, dass es noch Kaffee und Tee gibt, aber das kann ich nicht versprechen. Ich habe euch in der Wochenmail etwas rumgeschickt, ein Zettel für so Lectio Divina, also von Gott an Gott orientiertes Lesen, von Gott angehauchtes Bibellesen. Mein Angebot ist wirklich, den Kolosserbrief durchzubuchstabieren, immer jeden Tag 2, 3 Verse, nicht mehr. Wenn man dann die 7 Wochen, die Reihe braucht, hochrechnet, kommt man durch. Immer nur 2 oder 3 Verse und diese 2 oder 3 Verse an einem Tag intensiv durchdenken, durchbeten. Und manchmal ist weniger mehr. Und wenn ihr euch da orientiert, vielleicht ist man überrascht, was man neu entdeckt in diesem Brief. Also Einladung dazu. Und nochmal zum wirklichen Abschluss. Der Lernvers, wir machen das mal heute wie in der Schule, wir lesen ihn laut vor. Und wer möchte, das ist natürlich auch freiwillig, darf den gerne lernen und mir nächste Woche aufsagen. Müsst ihr aber nicht. Für mich ist nur wichtig, ihr lernt Bibel, lernt man nicht auswendig für andere, sondern es ist immer gut für einen selbst. Von daher möchte ich euch einfach Mut machen. Wenn ihr Lust habt, macht mit. Wenn nicht, lasst bleiben. Aber es schadet nicht, im Gegenteil. Also Kolosser 1, 13 bis 14, wir lesen einmal zusammen. Er hat uns errettet. Ich danke dir, dass wir in dir die Wurzeln haben, die wir wirklich brauchen. Das wird in dem Kolosserbrief so deutlich. Es geht um dich, du bist alles in allem. Der Wichtigste auch für unser Leben, und darum wollen wir dich heute bitten, dass wir uns ganz neu an dir ausrichten. Die Einladung von dir steht. Ich danke dir, dass wir erstmal, wenn wir mit dir leben, hören, dass wir in Christus sind und so viel in dir haben, schon reich beschenkte Menschen sind. Ich danke dir, dass das bei den Kolossern hoffentlich auch bei uns auch sichtbar wird in ihrem Leben. Sie leben ihren Glauben. Gib, dass wir das auch hinbekommen in unserem Alltag. Und wir wollen dich aber auch vor allem bitten, am Ende stellt Paulus so durch die Gebete, die Mut macht Mut zur Nachfolge, nicht mit dem zufrieden zu sein, was man schon hat, nicht einfach so vor sich hin zu krebsen, sondern ja, sich nach dir auszustrecken, nach Veränderung für Veränderung offen zu sein. Und das möchte ich bitten, Herr, dass wir dazu auch bereit sind, dass wir uns nach dieser Veränderung sehnen und dass du uns auch schenkst. Hab du herzlichen Dank, dass du das durch deinen Geist tun kannst und wir alles in dir haben. Dich wollen wir loben und preisen. Amen.